Wir sind in einer Predigtreihe, die da überschrieben ist, über Geld spricht man nicht. Und heute ist das Thema Geiz ist geil. Über Geld spricht man nicht, das weiß man in Deutschland. In Amerika ist es offensichtlich anders, Jürgen hat das letzte Woche erzählt, dass man, oder in Arabien war das, glaube ich, wo man sich quasi auch erzählt, was dann der letzte Gehaltscheck gegeben hat. In unserem Land ist das eher nicht so üblich. Geiz ist geil, denkt man auch sofort in erster Linie an Geld. Geiz ist ein krankhaftes Verlangen zu haben und immer mehr zu haben, nur um zu haben. Und dann in der Kirche über Geld zu sprechen. Spannendes Thema. Ich habe gehört von einem Flugzeugabsturz, wo zwei Menschen überlebt haben. Der eine fängt sofort an, in dem Wald rumzusuchen und sich irgendwie eine Hütte zu bauen. Der andere legt sich auf seinen Tuch, was er da noch dabei hatte, an den Strand, samt sich total tiefenentspannt und der andere eiert durch den Wald und sucht und guckt nach Essen und alles mögliche und irgendwann sagt er, kannst du nicht mal mithelfen? Und dann sagt der andere, nee, ich bin Mitglied einer evangelischen Freikirche und ich verdiene 200.000 Euro im Jahr und mein Pastor, der findet mich ganz bestimmt, weil ich gebe immer den Zehnten und ich mache mir da gar keine Sorge. Das ist es, wie man häufig in Kirchen über Geld redet, über den Zehnten redet. Aber eigentlich geht es da um viel, viel mehr. Und darüber möchte ich heute mit euch ins Gespräch kommen, möchte ich euch mit hineinnehmen in dieses Thema. Hinter dem Geiz steckt häufig so eine Angst, nämlich die Angst, ich komme zu kurz. Eine Werbung will uns Wissen machen, unterm Strich zähle ich, eine große Bank, die mit diesem Slogan wirbt. Es geht um mich und ich habe Angst, dass ich zu kurz komme. Das Problem ist, dass das häufig zu Einsamkeit führt. Menschen, die geizig sind, sind häufig sehr unangenehme Zeitgenossen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch für uns als Kirche, für uns als Christen, da uns in Frage stellen zu lassen. Wir sollen Gott darstellen. Wir sollen auf dieser Erde Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen repräsentieren. Und wir sind herausgefordert, als Beziehungswesen unterwegs zu sein und nicht uns einzuigeln, Angst um uns selbst zu haben. Jesus durchbricht gewissermaßen diese Angst und sagt, Leute, fürchte dich nicht, wir haben einen Vater im Himmel, der gut für dich sorgt. Warum machst du dir Sorgen? Schau dir die Vögel an, schau dir die Blumen an auf dem Feld. Der himmlische Vater sorgt so gut für sie. Mach dir also keine Angst. Und ich möchte gerade bei diesem Thema Finanzen und auch, ich glaube, dass es noch um viel mehr geht, beginnen mit einem Zuspruch. Es hilft ja nicht zu sagen, jetzt sei mal einfach nicht mehr geizig. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, sich vor Augen zu machen, der Zuspruch ist erst einmal der Zuspruch Gottes. Jesus Christus ist für dich in diese Welt gekommen. Gott spricht dir Gutes zu. Und dann kommt der Anspruch. Lass dich nicht gefangen nehmen. Lass dich nicht gefangen nehmen von Geld. Lass dich nicht gefangen nehmen von deiner Angst. Sondern öffne dein Leben für den Gott, der sich dir bedingungslos zugewandt hat. Zuspruch steht vor dem Anspruch. Das gilt ganz besonders auch für uns Christen. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Häufig wird da auch übersetzt, ihr könnt nicht dem Geld dienen. Und das ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil da steht schon Mammon. Aber Geld ist grundsätzlich völlig okay. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass du Geld hast. Du darfst auch viel Geld haben. Alles kein Problem. Die Frage ist, hat das Geld dich? Und da betreten wir gewissermaßen den unsichtbaren Raum, der für uns Christen eine Realität darstellt. Wir leben als Christen in dem Bewusstsein, es gibt eine Welt, die unseren jetzigen menschlichen Augen verschlossen ist. Das ist auch die Welt, in der wir Gott begegnen können, aber auch andere Geister, die dort sein können. Und da wird es problematisch. wenn wir nicht davon ausgehen, dass Mammon wirklich ein Geistwesen ist, was uns Angst machen will, was uns binden will, die Wirkung erleben wir im Hier und Jetzt, im Diesseits. Wir können es zwar nicht sehen, aber letztlich stecken geistliche Kräfte dahinter, die unsere Herzen binden möchten, in Sorge um unser tägliches Leben, in Sorge um unser Versorgtsein. In der Zeichentrickserie DuckTales, da gibt es doch Onkel Dagobert. Und der sagt so oft, der heilige Mammon. Damit wird das auch ausgedrückt, dass da mehr dahinter steckt, als nur seinen ersten Taler, den er sich verdient hat. Den er sich in eine Gold- oder in eine Glasvitrine gestellt hat. Sondern es geht um etwas, das unser Herz gefangen nehmen möchte. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist quasi gewissermaßen so der Horizont, vor dem man das auch verstehen kann. Es gibt Geistwesen, die unsere Herzen gefangen nehmen wollen, uns abhängig machen wollen, uns binden wollen. Letzte Woche hat Jürgen etwas über Schulden machen gesprochen. Wenn man gebunden ist an seinen Schuldner und nicht mehr weiß, wie man seinen Hals aus der Schuldenfalle bekommt. Mammon ist gewissermaßen ein Geistwesen. Und Jesus stellt uns hier in diesem Text quasi diese beiden Götter gegenüber. Er spricht von Lieben und von Anhängen und von Hassen und von Verachten. Und Jesus sagt, man kann nicht beides. Man kann nicht auf der einen Seite diesem Gott, der dich bindet, der dein Herz gefangen nimmt, der dich einschränkt, dem folgen. Und auf der anderen Seite dem Gott, der dich befreit. Den Gott, der dir Freiheit geben will, der dir ewiges Leben geben will, der dich auch versorgen will. Man kann nicht diesen beiden Göttern dienen, sagt Jesus. Der eine Gott bindet, der andere Gott setzt frei. Und das mit dem Zehnten geben, das ist ja eines der Themen, die wir jetzt auch hier letzte Woche schon gehört haben. Wir haben gesagt, wir könnten Menschen herausfordern, das auszuprobieren für 3 Monate. 10 für 3, das sind Zettel, die da hinten auch am Tisch ausliegen, wo wir gesagt haben, das kann man ja mal ausprobieren, die Herausforderung anzunehmen, Gott zu versuchen, ob er nicht gut für uns sorgen kann. Und wenn du merkst, das hat in meinem Leben keinen Unterschied gemacht, dann kriegst du von uns das Geld zurück. Das ist so die Idee dahinter. Gewissermaßen die Herausforderung an dich, Gott auszuprobieren, Gott zu ernst zu nehmen in seinem Wort. Und es geht nicht darum, mit dem Imperativ, gib mal den Zehnten, sondern es geht darum, und das möchte ich jetzt versuchen, dir vor Augen zu malen, wie Gott ist. In meinem Leben habe ich mit diesem Thema richtig viel Probleme gehabt, ehrlich gesagt, vor einer langen Zeit. Ich konnte mir das nicht vorstellen, warum soll ich Geld in die Kirche geben? Hat mich total genervt. Und ich habe eine neue Begegnung mit Gott gehabt. Ich bin diesem Jesus neu begegnet, dem auferstandenen, lebendigen Gott. Und das Staunen über ihn, das hat mich verändert. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Das Staunen über das Wesen Gottes. Der dreieinige Gott, der sich aus meiner Sicht in erster Linie in der Natur offenbart. Wir haben heute ein sehr lebendiges Zeugnis davon gesehen. Gott offenbart sich auf zweierlei Weise. Einmal in der Natur und am deutlichsten, das kommt im zweiten Punkt dann, in seinem Sohn Jesus Christus. Zunächst die Natur. Paulus sagt im Römerbrief, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Paulus sagt gewissermaßen, wenn du dir die Natur anschaust, die Perfektion, das Schöne, dann kannst du nicht irgendwann da sagen, habe ich nicht gewusst, dass es Gott nicht gibt, sagt Paulus hier. Und wir müssen zugeben, dass wir in Staunen geraten vor den Wundern der Natur. Martin Luther, der gesagt hat, wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Davon haben wir heute ein lebendiges Zeugnis gesehen. 7 Kinder, die gesegnet worden sind. Gott hat Leben geschaffen. Und in der Natur will Gott sich uns zu erkennen geben. Die großen, weiten Galaxien, da wo wir staunend davor stehen und es kaum in unseren Kopf bekommen können, wie perfekt, wie wunderbar das ist, bis hin in die, und wenn wir dann die kleinen Teile unseres Universums uns vor Augen führen, wie eine Zelle aufgebaut ist oder ein Atom aufgebaut ist. Ich habe da in der Schule irgendwann kapituliert, weil ich das irgendwann nicht mehr verstehen konnte. Aber es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben darin hineinlegen, so etwas zu erforschen. Gott, der Schöpfer. Und ich möchte euch hier nicht mit irgendwelchen Details füttern. Nur, ich möchte euch herausfordern, dass Gott in der Natur erkennbar sein möchte. Und die Erklärung Zufall, die wir häufig als eine Kategorie angeboten bekommen, ist auch eine Kategorie, die sehr viel und sehr großen Glauben erfordert. Wenn zum Beispiel ein Atheist, muss ein gläubiger Mensch sein, wenn er die Entstehung des Lebens mit Zufall erklärt. Die zufällige Entstehung einer einzigen Eizelle zum Beispiel, die aus 239 Proteinen besteht, entspricht der Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer vollständig funktionierenden Boeing 747 aus den Trümmern eines Dorfes, über das eine Lawine gegangen ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Das konnte ich mir noch ungefähr vorstellen. Also wie unwahrscheinlich das ist. Also das habe ich nicht ausgerechnet. Also Statistik war ich nicht so gut, Biologie war ich nicht gut und Boeing 747 kann ich mir nur ungefähr vorstellen, was das ist. Aber dieses Bild fand ich unglaublich. Wie wunderbar die Natur ist, wie wunderschön das Leben ist. Alexander Gard schreibt, um die Ordnung im Universum und die Entstehung des Lebens zu erklären, wird der Zufall wie ein Joker ins Spiel gebracht, der eigentlich mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Ihr Lieben, ich möchte nur, dass ihr anfangt zu staunen. Staunen über die Natur, über das Schöne und es zulasst, dass Gott hier bewiesen hat, ich bin nicht geizig, ich bin überschwänglich. Ich bin so kreativ. Und wenn du abends am Bett deines Kindes stehst und ihr lieben Eltern, die ihr heute gesegnet worden seid, mitgesegnet worden seid mit euren Kindern, ihr könnt da vielleicht mitfühlen. Wenn man am Bett seines Kindes steht und man ist nur am Staunen und innerlich Gott danken, was er Wunderbares getan hat. Im Psalm heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß? Und so viel. Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Psalm 104. Und am Ende, Psalm 104, Vers 33 und 34 heißt es, ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinem Gott loben, solange ich bin. Mein Reden mögen ihm wohlgefallen, ich freue mich des Herrn. Nachdem er all diese staunenden Dinge über die Schöpfung gesagt hat, sagt der Psalmist, ich will nur noch dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Irgendwo muss diese Freude ja hin. Warum diese Worte? Warum dieses Staunen über die Natur? Ich möchte euch vor Augen malen, dass Gott und sein Wesen Geiz nicht zulässt. Gott ist ein Gott, der uns in der Schöpfung begegnet und das ist eine Explosion von Kreativität, von Weisheit, von Präzision, wo aus meiner Sicht Geiz keinen Platz hat. Der zweite Punkt, Jesus offenbart sich als der Sohn Gottes und ist damit die größte Gabe Gottes. Gott ist so großzügig, dass er seinen Sohn hergab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es im Johannes 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So sehr hat Gott dich geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und ich möchte euch innerlich vor diesen Christus hinstellen, dass ihr staunt, wie Gott ist, was Gott für dich und für mich getan hat. Ich habe mit vielen jungen Vätern schon gesprochen. Und als ich selber Vater geworden bin, habe ich mir da Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, sein Kind zu geben für jemand anderen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und die Liebe Gottes zu vergleichen, zu erleben in diesem Moment, das versetzt mich in Staunen. Was hat Gott getan? Wie großzügig ist er gewesen? Dass er, weil er mich und weil er dich so sehr liebt, sein Kostbarstes gegeben hat. Im Hebräerbrief heißt es, und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Hier geht es um den Erstgeborenen. Und das ist besonders im Kontext des Alten Testamentes gut zu verstehen. Die Erstlingsgabe. Und das hat im alten Israel eine ganz wichtige Bedeutung gehabt. Da hat man dadurch ausgedrückt, alles, was ich habe, all mein Geld, all mein Wissen, all mein Können, alles ist mir von Gott geschenkt. Maria Prian hat mal gesagt, all mein Geld gehört sowieso Gott. Ich bin nur sein Verwalter. Somit ist alles Materielle, das wir haben und uns mit unserem Geld anschaffen können, sein Besitz und gehört uns nur bedingt. In diesem Zusammenhang hat Gott den Israeliten damals das Gebot gegeben, durch das diese Haltung deutlich werden soll. Und das schauen wir uns jetzt mal an. 2. Mose 13. Wenn der Herr euch in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es euch und euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat und es euch gibt, dann sollt ihr dem Herrn euren erstgeborenen Sohn weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Wenn eure Söhne euch später fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr ihnen antworten, mit großer Macht hat der Herr uns damals aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Gott hat seinem Volk damals den Auftrag gegeben, alles Erste, das Beste, Gott zurückzugeben. Natürlich nicht die Menschen. Gott hat nie Menschenopfer gewollt. Aber sie mussten gewissermaßen losgekauft werden. Aber durch diese Tat, durch diese Gabe der Erstlingsfrucht, haben die Menschen Gott geehrt und haben gesagt, Gott, alles weihen wir dir. Nicht nur diese 10% oder diese erste Gabe, sondern alles, was wir haben, kommt von dir. Und wir weihen es dir. Darauf kommt es an, ihn zu ehren und ihn zu segnen. Bei den Ernten, bei den Früchten und der Ernte heißt es dann einige Verse später, dann bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gaben in mein Heiligtum. 2. Mose 23. Darauf kommt es also an, anzuerkennen, wenn eure Kinder euch fragen, ihr habt einen Gott, der es gut mit euch meint, der hat euch befreit aus Ägyptenland. Ein Gott, der dich aus der Sklaverei herausgeholt hat. Und jetzt darfst du ihn ehren mit dem, was du bekommen hast. Und ich glaube, dass es da um mehr geht als nur um die Ressourcen, Geld, sondern es geht auch um Zeit und andere Dinge. Das ist der Grund, warum wir auch hier in der Gemeinde auch auf diesen Aspekt Wert legen möchten. Wir möchten Gott das Beste geben. Wir möchten unseren Gott ehren. Wir möchten sagen, Gott, du bist ein guter Gott. Wir glauben, dass du uns frei gemacht hast, Jesus nachzufolgen. Wir glauben, dass du uns beschenkt hast. Und wir wollen dich dadurch ehren, indem wir dir unser Bestes geben. Und wenn du in deinem Herzen spürst, Geiz ist ein Problem in meinem Herzen, dann steckt dahinter vielleicht die Macht der Angst. Und ich möchte dich herausfordern, dieser Angst mit einer stärkeren Macht zu begegnen, nämlich die Liebe. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Und Gott ist die Liebe. Der Zuspruch, Gott ist dir gegenüber großzügig und gnädig, das verändert Herzen. Das treibt Angst aus. Wie gesagt, wir haben, was das Thema Finanzen angeht, überlegt in der Gemeindeleitung, dass wir diese Herausforderung euch anbieten möchten. Viele Menschen haben es erlebt, dass Gott sie gesegnet hat, auch wenn sie an dieser Stelle Gott herausgefordert haben. Das soll auch bei uns ein Teil sein der Herausforderung von heute, dass du dir überlegst, spiegel ich die Herrlichkeit Gottes wider? Bin ich auch großzügig in dem, was ich gebe? Und wenn du sagst, oh, ich möchte das hier nicht in die Gemeinde reingeben, darum geht es mir zum Beispiel überhaupt nicht. Jürgen hat das letzte Woche auch schon gesagt. Wir möchten euch herausfordern, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und dann gib das Geld in eine andere Kirche, wo du dein geistliches Zuhause hast. Völlig okay. Als ich damals, ich muss jetzt mal einen Schluck Wasser trinken, weil es wird auch sehr warm. Ist euch auch warm? Das beruhigt mich. Ich habe sonst gedacht, langsam, dass wenn ich gleich umkippe, habe ich gerade gedacht für einen kleinen Moment, dass es mir ein bisschen peinlich werden würde. Das ist mich sehr warm, finde ich. Also ich habe angefangen mit diesem Prinzip und habe damals das nicht in die Gemeinde gegeben, weil ich das nicht verstanden habe. Warum soll ich das in die Gemeinde geben? Ich habe damals ein Kinderhilfswerk unterstützt. Und ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Gott hat mich reich gesegnet. Ich möchte dich einfach herausfordern, dass du sagst, Gott hat dir etwas gegeben, nicht nur für dich, Gott gehört sowieso alles. Das ist jetzt ein Akt der Liebe gewesen. Vielen Dank. Genau. Also es geht einfach darum, dich herauszufordern, dass das, was Gott dir anvertraut hat, deine Finanzen, deine Ressourcen, dass du sie einsetzt und dass du in diesem Bewusstsein lebst. Gott, alles habe ich von dir bekommen. Und wenn ich dieser komischen Freikirche hier schon nicht vertraue, kein Problem, da sind so komische Freaks, die hier rumspringen, alles okay. Aber dann nimm dein Geld und gib es den Armen. Nimm dein Geld und trage es zu den Menschen, die es brauchen. Und du wirst gesegnet sein. Dazu möchte ich dich herausfordern. Weil der Witz vorhin, den ich erzählt habe über den Pastor, der jeden findet, der trifft auf mich zum Beispiel nicht zu, weil ich weiß überhaupt nicht, wer hier in dieser Gemeinde Geld gibt. Nur das möchte ich von vorne mal gesagt haben. Das ist nicht mein Interesse. Mein Interesse ist, ich bin seit 14 Jahren Christ und ich habe Gott herausgefordert an der Stelle. Ich habe gesagt, Gott, wenn du sagst, ich darf dich prüfen, dann will ich das tun. Und ich bin in verschiedenen Gemeinden gewesen, ich bin noch nicht lange Pastor einer Kirche. Und ich habe so geniale Sachen erlebt, dass Gott sich wunderbar versorgt hat. Und ich habe Bankkaufmann gelernt. Das heißt, ich kann eins und eins zusammenzählen. Und ich kann dir manchmal nicht erklären, wie Gott für mich gesorgt hat. Ich weiß nicht, woher Leute das aufs Herz bekommen haben, mich manchmal mit Geld zu beschenken, als ich als Student manchmal keine Kohle mehr hatte. Und es gibt viele Leute, die das erzählen und berichten können. Und ich möchte dich einfach herausfordern, du sollst nicht mir vertrauen, sondern sollst ihm vertrauen, der sich hier am Kreuz offenbart hat, dem lebendigen Gott, der sagt, ich werde für dich sorgen, wenn du zu mir gehörst. Und dazu möchte ich dich herausfordern. Jesus erzählt eine Geschichte von einer Frau, die im Tempel, oder ist bald dabei, wie eine Frau im Tempel, ihre letzten 2 Cent in die Kollekte wirft. Und er stellt sie heraus und sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Diese Frau hat ihr ganzes Leben gewissermaßen in das Opfer getan. Sie hat damit ausgedrückt, ich kann mich auf Gott verlassen. Eine Frau aus dem jüdischen Kontext, die gewusst hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In diesem Vertrauen ist diese Frau sicherlich unterwegs gewesen. Und ich stelle mir das vor, wie sie eines Tages auf ihrem Sterbebett lag und die Leute zu ihr kommen und gesagt haben, wie konntest du an Gott festhalten? Wie konntest du ihm vertrauen? Und dann wird sie wahrscheinlich gesagt haben, steht nicht in der Bibel, das vermute ich, irgendwie hat er immer für mich gesorgt. Und jetzt erwartet er mich. Sie wusste, Gott steht am Anfang des Lebens. Er hält das Leben. Er trägt mich auch durchs Leben. Er ist das Leben. Und wenn du das Geschenk Gottes für dich noch nicht angenommen hast, das heißt, wenn du noch keine lebendige Beziehung zu deinem Schöpfer hast, dann und damit aus biblischer Sicht noch nicht im tiefsten Sinne Mensch bist, dann möchte ich dich herausfordern, heute den ersten Schritt darauf zu tun. Wir tun das in dieser Kirche immer wieder, dass wir Menschen einladen, in diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, hineinzukommen, in diese Beziehung. Und wir sind der Überzeugung, auf dem Fundament der Bibel, dass erst dann, wenn wir eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott haben, wir wirklich Mensch sein, im wahrsten Sinne des Wortes leben können. Weil darauf und dazu sind wir geschaffen, zu seiner Ehre, um Kontakt zu haben zu ihm. Er wird uns unsere Sünden vergeben. Die Konsequenz der Gottesferne, die in deinem Leben vielleicht dazu geführt hat. Gott schenkt neues Leben. Leben aus der Kraft Gottes. Leben, das den Tod überwindet. Und dann möchte ich dich einladen, heute ein Gebet zu sprechen, was ich gleich vorstellen werde. Und es geht nicht darum, dass dann dein Leben rosarot wird. Alles wird gut, du wirst finanziell nie wieder Probleme haben. Das werde ich dir nicht versprechen. Es wird nicht alles wunderbar und schön und reich und toll und gesund. Und wir müssen als Menschen eine Bedingung erfüllen. Wir müssen akzeptieren, dass wir Jesus als unseren Herrn und neuen König annehmen und unser altes Leben aufgeben. Und das kann sein, dass wir Nachteile in Kauf nehmen werden in unserer Gesellschaft. Das kann sogar sein in einigen Ländern, dass du verfolgt wirst. In unserem Land, Gott sei Dank, noch nicht. Das kann sein, dass du verleumdet wirst. Ich will dir nicht den Glauben rosa-rot malen, sondern ich möchte dich einladen, dein Leben unter der Herrschaft des lebendigen Gottes zu leben, der gesagt hat, ich werde auch dann für dich sorgen. Und du darfst frei sein. Ich möchte mit dir an diese Grenze gehen, diese unsichtbare Grenze des Königreiches vom König aller Könige. Und wir haben häufig so gesagt in unserer Gemeinde, du musst Jesus annehmen. Und ich habe wieder neu darüber nachgedacht und merke so, das stimmt nicht. Jesus muss dich annehmen. Und ich möchte dich im Geist an diese Grenze heranführen und dir ein Gebet vorstellen, das ich dir jetzt vorlesen möchte. Den ersten Teil kennen wir, das haben wir schon einige Male hier gebetet. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Das ist das Bekenntnis, das ist das Verstehen, was Jesus für dich getan hat. Ich glaube, dass du der Herr bist und dass Gott dich von den Toten auferweckt hat. Und jetzt kommt die Bitte um Einlass. Es kommt die Bitte, in die Gegenwart Gottes hineinkommen zu dürfen. Herr Jesus, sei auch mein Herr. Bitte vergib mir meine Schuld und rette mich und nimm mich als einen der Deinen an. Mach mich zu einem Kind Gottes. Dieses Gebet möchte ich dir vorstellen, möchte ich dir vorschlagen. Und ich möchte euch einfach bitten, jetzt einfach aufzustehen. Wir glauben, dass es wichtig ist, Menschen immer wieder herauszufordern, auch so einen Glaubensschritt zu tun. Und wir möchten jetzt eine Haltung des Gebetes einnehmen, indem wir die Augen schließen, weil es ist ein intimer Moment, in dem du mit Gott zusammen bist und wo du vor Gott bist. Und ich möchte fragen, ob vielleicht jemand da ist, hier in unserer Mitte, der sagt, ja, ich möchte an die Grenze kommen. Ich möchte an die Grenze kommen von diesem Königreich, wo dieser gute König ist, der Herr aller Herren, der gut für mich sorgen wird. Ich weiß nicht, wie das denn weitergehen wird, aber er wird mein Herr sein. Und ich möchte dich einladen, dass du ganz kurz deine Hand hebst, wenn das für dich heute das erste Mal dran ist, dann möchte ich mit dir dieses Gebet sprechen. Es wird nichts Peinliches passieren. Ich lade dich ein, die Hand zu heben und dann werden wir dann hier zusammen beten. Ich habe bis jetzt keine Hand gesehen. Okay. Dann lasst uns alle zusammen beten. Das Gebet, was hier vorne an der Wand steht. Ich danke für die eine Meldung. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube, dass du der Herr bist und dass Gott dich von den Toten auferweckt hat. Jesus, bitte sei auch mein Herr. Bitte vergib mir meine Schuld und rette mich und nimm mich als einen der Deinen an. Mach mich zu einem Kind Gottes. Amen.